Es hat eine Umfrage gegeben, vor 20 Jahren. Ich habe keine neueren Umfragedaten gefunden. Und dort hat es geheissen, dass kaum die Hälfte von der damaligen deutschen Bevölkerung gewusst hat, was Karfreitag ist. Und ich habe die Befürchtung, dass das nicht besser geworden ist in den letzten 20 Jahren. Wer war Jesus? War er ein guter Mensch? War er ein jüdischer, theologischer Aussenseiter, der für seine Ansichten hingerichtet wurde? War er ein Sozialkritiker, der die Welt wollte besser machen, den Armen helfen? Wer war Jesus? Wenn wir die Frage stellen, wer ist Jesus, dann gehen wir schon davon aus, dass er auferstanden ist. Sonst müssten wir in der Vergangenheit reden. Wir reden ja nicht davon, wer ist der Mohammed oder wer ist der Buddha oder wer ist der Karl der Grosse, sondern wer ist das gewesen? Wenn wir aber fragen, wer ist Jesus? Und das ist die entscheidendere Frage, weil Jesus auferstanden ist. Petrus und mit ihm die Jünger haben erkannt, dass er der Sohn vom lebendigen Gott ist. Dass er Gottes Sohn ist. Und die Krise ist dann gekommen, wo Jesus gekreuzigt wurde. Wo der Sohn Gottes, der dann nach seiner Auferstehung gesagt hat, ihm sei alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, einfach so widerstandslos kreuzigen lässt. Das war etwas, was Jesus eigentlich darauf vorbereitet hat. Aber sie haben es nicht verstanden bis an der Ostern. Wir haben vorgelesen, gehört die Geschichte vom letzten Abend, wo Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat. Wo sie dann an den Ölberg sind gegangen. Und dann kommt die ganze Geschichte mit Gethsemane, wo Jesus betet hat: Herr, Vater, ist es möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und mit uns ganz wichtig, dass man versteht, dass es das nicht die Schmerzen sind am Kreuz, wo Jesus darum gebetet hat, dass ihm die erspart bleiben, sondern er ist sich bewusst worden, was das heisst, wenn die Sünde von der ganzen Welt, deine und meine Sünde, die Sünde von unseren Vorfahren, von unseren Familien, von denen, die nach uns kommen, die Sünde von der ganzen Welt auf ihn gelegt wird. Und ich denke, er hat dort schon gewusst, die Sünde trennt von Gott. Und als er ausgerufen hat dann am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen, hat er das gespürt, was es bedeutet, trennt sie von Gott. Er, der das vorher nie gekannt hat. Aber bevor das dann so weit war, ist Jesus eben im Garten Gethsemane und hat gebetet, dass der Kelch ihm möchte vorübergehen. Ist gefangen genommen worden, ist vor einen hohen Rat gekommen. Und dann kommt die Verleugnung von Petrus, das wird uns in Markus 14 berichtet. Und ich lese von Markus 15, Vers 1 an. Alsbald am Morgen hielten die Hohenpriester Rat mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat. Und sie banden Jesus, führten ihn ab und überantworteten ihn Pilatus. Das war der damalige Gouverneur von Palästina, von der Provinz Judäa. Und Pilatus fragte ihn: Bist du der Judenkönig? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Du sagst es. Und die Hohenpriester beschuldigten ihn hart. Pilatus aber fragte ihn abermals: Antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich verklagen. Aber Jesus antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte. Er pflegte ihnen aber zum Fest einen Gefangenen loszugeben, welchen sie erbaten. Es war aber einer, genannt Barabbas, gefangen mit den Aufrührern, die beim Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf und bat, dass er tue, wie er zu tun pflegte. Pilatus aber antwortete ihnen: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er erkannte, dass ihn die hohen Priester aus Neid überantwortet hatten. Aber die hohen Priester reizten das Volk auf, dass er ihnen viel lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber fing wiederum an und sprach zu ihnen: Was wollt ihr denn, dass ich tue mit dem, den ihr den König der Juden nennt? Sie schrieben abermals: Kreuzige ihn! Pilatus aber sprach zu ihnen: Was hat ihr denn Böses getan? Aber sie schrien noch viel mehr: Kreuzige ihn! Pilatus aber wollte dem Volk zu Willen sein und gab ihnen Barabbas los und ließ Jesus geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist das Prätorium, und riefen die ganze Abteilung zusammen, zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen: Gegrüßet seist du, der Judenkönig. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spieen ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zog sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten, und zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe, um Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Und sie kreuzigten ihn, sie teilten seine Kleider und warfen das los, wer was bekommen solle. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Das entspricht unserer Zeit am 9 Uhr am Morgen. Und es stand über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen: Er hat anderen geholfen, kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus, der König von Israel, so steige er nun herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur 6. Stunde, das ist Mittag, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und zu der 9. Stunde, Nachmittag am 3, rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken und sprach: Halt! Lasst sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Das Bekenntnis von dem Hauptmann ist eigentlich sehr, sehr eindrücklich. Die Jünger haben erkannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wo Jesus etwa ein halbes Jahr vorher ihnen im Norden von Israel die Frage gestellt hat, wer sagen die Leute, wer ich bin. Und dann haben sie so aufgezählt, was so für Meinungen im Volk rum sind, wer Jesus ist. Und dann fragt er seine Jünger, und was sagt ihr, wer ich bin? Und dann sagt der Petrus, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus tut das dann kommentieren und sagt, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Damit man Jesus erkennen kann, damit man kann sehen, wer Jesus wirklich ist, für das braucht es der Heilige Geist, für das braucht es eine Offenbarung von Gott her. Und die zweite Person, die wir davon lesen, dass sie das erkannt hat, war ein Heide. Wahrscheinlich nicht ein sehr gebildeter Heide. Ich weiß nicht, was für ein Bildungsniveau damals ein Hauptmann hatte. Aber es heisst im Matthäus-Evangelium, dass auch die anderen Soldaten gemerkt haben, das ist etwas ganz Spezielles gewesen. Das war jetzt ein spezieller Tod gewesen. Nach dem Matthäus-Evangelium wird berichtet, dass das Erdbeben, das war und die Finsternis um Mittag herum, dass das sie beeindruckt hat, dass sie gemerkt haben, da läuft irgendetwas Außergewöhnliches ab. Wir wissen auch nicht genau, was der Hauptmann, wenn wir uns auf Markus-Evangelium stützen, was er verstanden hat unter Sohn Gottes. Es hat damals, in der damaligen Kultur, hat man auch von Göttersöhnen geredet. Aber vielleicht war das so eine Prophezeiung, wie sie, wie wir früher einmal lesen, vom Kaiphas, vom hohen Priester. Im Johannes-Evangelium sagt der Johannes 11,50, sagt der Kaiphas, es ist besser, dass ein Mensch stirbt, als das ganze Volk verderbe. Es ist um die Frage gegangen, soll man Jesus schauen, dass man den herrichten kann, dass man den verurteilen kann und das Todesurteil sprechen. Und das hat da ein bisschen hin und her gegeben im Hohen Rat. Und dann sagt der Kaiphas, hört das mal. Es ist doch viel besser, einer stirbt, als dass das nachher einen Aufruhr gibt und das ganze Volk bestraft wird von den Römern. Und es heisst dort, dass das eine Prophetie war, die er gegeben hat, wo Gott ihn hat eine Aussage machen lassen, die er wahrscheinlich nicht gewusst hat, was für eine tiefe Wahrheit das er hier ausspricht. Jesus, der gestorben ist, für uns alle. Es ist besser, dass ein Mensch stirbt, als das ganze Volk verderben. Das Evangelium und die Erlösung gilt für alle Leute hier. Und es hat nur ein Opfer gebraucht, es hat das Opfer von Jesus gebraucht für das. Und vielleicht ist die Aussage von diesem Hauptmann auch so etwas wie eine Prophetie gewesen, wo er wahrscheinlich gar nicht realisiert hat, was für eine tiefe Wahrheit, dass er als Heide da ausspricht. Was für eine tiefe Wahrheit, dass ihm da als Heide offenbart wird. Wir müssen ein bisschen korrigieren, wenn er sagt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen, können wir sagen, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Aber mindestens das hat er erkannt, da ist etwas ganz Spezielles passiert. So wie der gestorben ist, so hat er noch nie einen Hingerichteten gesehen sterben. Was heisst das? Jesus ist der Sohn Gottes. Nach Markus 14 lesen wir, dass der hohe Priester in diesem Verhör Jesus direkt anspricht, nachdem dass alle die Zeugenaussagen, dass die einfach nicht gestimmt haben, dass die Zeugenaussagen nicht einheitlich waren, fragt er, hoher Priester Jesus, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Also, bist du der Sohn Gottes? Und Jesus sagt, ich bin's. Und ihr werdet es sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Für einen hohen Priester und für die damalige Zeit war das eine Gotteslästerung. Warum? Wir lesen das in Johannes 5, Vers 18, wo Jesus kritisiert wird, dass er davor redet, dass Gott sein Vater sei. Dort heisst es, 5, Vers 18, Jesus sagt im Vers 17, Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, vorher ist ein Heilig am Sabbat vorausgegangen, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Der hohe Priester hat also in dieser Aussage, dass Jesus dazu gestanden ist, dass er der Sohn Gottes ist, der Sohn dem Hochgelobten, hat er erkannt, da stellt sich einer auf die Ebene von Gott. Und das ist Gotteslästerung. Für das muss er hingerichtet werden. Es ist interessant, was der Engel in Lukas 1 der Maria gesagt hat, was für ein Kind, das sie werde auf die Welt bringen. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Sein Reich wird kein Ende haben. Da wird umschrieben, was es bedeutet, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er wird König sein über das Haus Jakob, das ist letztlich einfach das Volk Gottes gemeint. Auch in dem Neuen Testament. Und sein Reich wird kein Ende haben. In Johannes 20, Vers 31 lesen wir, dass der Johannes schreibt, er habe alle diese Geschichten in seinem Evangelium geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist. Und wir haben kürzlich in der Bibelstunde, die ich übrigens sehr empfehlen kann, die Bibelstunde mit dem Dieter Bösser, das ist also sehr, sehr wertvoll. Also wenn ihr seinerzeit wegen mir abends in die Bibelstunde gekommen sind, wo ihr das Gefühl habt, es lohnt sich nicht, dann muss ich sagen, also jetzt lohnt es sich. Und wir haben 1. Johannes 5, miteinander gelesen und dort ist auch gestanden, was alles bezeugt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, eben auf der gleichen Stufe wie Gott. Und dort heisst es drei Sachen, dafür Zeugnis ablegen. Es ist der Geist. Letztlich muss es der Geist offenbaren, damit wir erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wie es Jesus an Petrus ja gesagt hat. Zweitens, es sei das Wasser. Und ich glaube, da haben wir zu Recht Taufe verstehen. Also Taufe, wo der Geist Gottes wie eine Taube auf Jesus gekommen ist. Das haben viele Leute gesehen. Haben sie gesehen. Das ist nicht ein Täufling wie viele andere auch. Das ist irgendetwas ganz Besonderes. Und dann ist noch vom Blut gedreht. Der Geist, das Wasser und das Blut durch ein Zeugnis ablegen. Und unter dem Blut, denke ich, das ist richtig, wie das auch der Dieter Bösser hat ausgelegt. Das ist der Tod Jesu. So wie Jesus gestorben ist, das war einfach etwas Spezielles daran. Und ich denke, das hat auch der Hauptmann, das hat das römische Hinrichtungskommando auch überzeugt. Es ist kein Fluch über seine Lippen gekommen. Er hat gebetet für sie. Er war Seelsorger noch am Kreuz. Das erwähnt jetzt der Markus nicht. Aber im Lukas-Evangelium lesen wir, dass irgendein im Laufe dieser Stunden, wo sie von morgen um 9 Uhr bis um 3 Uhr, wo Jesus dann gestorben ist, in diesen 6 Stunden, irgendein ist, dass einem ist aufgegangen, Moment, der da in der Mitte, das ist kein Verbrecher. Der ist nicht auf unserer Ebene und auf unserem Niveau. Und er kritisiert seinen Kollegen, und sagt, was lästerisch du? Wir überkommen, was wir verdient haben. Aber das hier, das ist ein anderer. Und er sagt zu Jesus, Herr, wenn du in dein Reich kommst, dann denk an mich. Und Jesus gibt ihm zur Antwort, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich glaube, das war eines der kürzesten Bekehrungsgebete, das wahrscheinlich gebetet wurde. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und das ist sofort erhört worden, ist sofort Bestätigung gekommen. heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und Jesus ist auch nicht immer schwächer geworden. Er hat es auch abgelehnt, irgendeinen Trank zu sich zu nehmen, der ihn ein bisschen benebelt. Er hat nur um Wasser gebeten. Er hat gesagt, er habe Durst. Er ist eigentlich bei vollem Bewusstsein gestorben. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wissen Sie das, eine Kreuzigung, die hat sehr lang gehen können. Es wird berichtet, dass Kreuzigte tagelang am Kreuz gehangen sind, bis sie, ich weiß nicht, ob man dem noch gestorben sein sagen. Das ist ein anderes Wort brauchen. Also ganz verrückt. Und das ist bei Jesus 6 Stunden, das war sehr kurz, sie waren alle verwundert, dass er so stirbt. Und er ist bei vollem Bewusstsein gestorben. Er ist nicht immer schwächer geworden, immer schwächer, wisst ihr. Und irgendwann ist der letzte Schnauf da. Sein letzter Ausruf war, es ist vollbracht. Und dann ist er gestorben. Ich glaube, das Hinrichtungskommando hat gemerkt, der, den wir hier gekreuzigt haben, das war nicht ein gewöhnlicher Verbrecher. Das ist irgendetwas Spezielles und das gipfelt in dem Bekenntnis von dem Hauptmann. Dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Wir wollen uns auch fragen, wer ist Jesus für uns? Ist er der Erlöser von der Schuld, von der Sünde? Ich glaube, das verstehen alle, die da sind, dass Jesus uns von unseren Sünden erlöst hat. Was vielleicht weniger klar ist, ist, dass er uns auch erlöst hat von der Macht der Sünde. Dass wir nicht mehr sündigen müssen. Wir können noch. Ja, heute, auf dem Notfall, habe ich ein Büchlein mitgenommen von Norman Warren, «Was soll's?», wo er eigentlich so erklärt, wie man Christ wird, wieso dass man Christ wird und so weiter. Und das hat mich eigentlich sehr bestätigt. Ich habe es dann auch der Junge und der Assistenzärztin gegeben zum Lesen. Ich habe gesagt, ich sei Pfarrer und habe jetzt gerade das Büchlein gelesen, weil es mich immer interessiert, wie andere das Evangelium erklären. Und ich habe den Eindruck, das sei ein gutes Büchlein, das ihr gegeben. Und er schreibt dort auch, dass wenn jemand Christ wird, dann hat er nicht nur die Macht der Sünde in sich inne. Die lässt uns Gott, auch wenn wir uns bekehren. Er bekommt quasi wie eine Gegenmacht. Er bekommt den Heiligen Geist. Und mit dem Heiligen Geist können wir auch Widerstand leisten an dem, wo bei uns, wo man, die Bibel sagt, dem Fleisch, vielleicht anders gesagt, die Sündhaftigkeit, die uns innen ist. Aber das ist ein Entscheid, den wir treffen müssen. Ob wir uns von unserer Sündhaftigkeit leiten wollen oder ob wir uns vom Heiligen Geist leiten wollen. Ist Jesus für uns der Erlöser von der Schuld und von der Macht von der Sünde? Ist Jesus für uns der Bräutigam, wo wir von Herzen gern haben und wo wir warten auf ihn, dass er kommt? Ist Jesus unser Freund? Das sagt man auch so locker. Wisst ihr? Und manchmal habe ich ein bisschen Hummer, dass man sich da ein bisschen falsche Vorstellungen macht. Da ein bisschen, so unser Kumpel, wisst ihr? So ein Freund, so ein Kumpel. So ist Jesus nicht unser Freund. Jesus hat gesagt, Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Also er will unser Freund sein. Ihr seid meine Freunde, sagt Jesus. Aber es ist eine Bedingung da, dass wir uns darum kümmern, was Jesus eigentlich gesagt hat. Also wenn Jesus der Sohn Gottes ist, wie es in der Bibel bezeugt ist, wenn er unser König ist, wenn ihm die Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, wenn er für dich gestorben ist und für mich, dann müsste das Konsequenzen haben. Dann müsste ich mich doch darum kümmern, was Jesus von mir erwartet. Und zum Beispiel die Bibel lesen und versuchen zu verstehen, was Jesus von mir eigentlich möchte. Der Graf Zinzendorf, er hat von 1700 bis 1760 gelebt, ist eigentlich als junger Mann, wo er so im Glauben so hinkt ist, wie es der Elia einmal sagt, was hinkt ihr auf beiden Seiten? Es war also nicht so klar gewesen. Ich war in Düsseldorf in einer Galerie, schöne Bilder anschauen und hat dort ein Bild gesehen. Ich weiß nicht, ob überliefert ist, was für ein Bild, aber es war ein Bild von der Kreuzigung. Und unten war ein Spruch, das tat ich für dich, was tust du für mich? Wir haben nur zwei Möglichkeiten bei der Frage, wer ist Jesus für uns? Entweder ist er unser Erlöser und unser Herr, unser Hirt, unser Freund. Und wenn er aus das nicht ist, dann wird er einmal unser Richter sein. Und im Hiob-Buch steht ein Satz, den man, glaube ich, schon ein bisschen erweitert sehen. Dort ist davon geredet, wenn Gott uns richten möchte, und das wird er einmal, wenn er nicht unser Erlöser ist, dann werden wir auf 1000 Fragen, die Gott kritisch zu unserem Leben stellt, nicht eine Antwort haben. Und wohl uns, wenn wir sagen, alle meine Sünden, alles, was mich getrennt hat von Gott, alles, was nicht in Ordnung war, das hat sein Blut hinweggetan. Dafür ist Jesus gestorben. So, wenn wir Jesus als Sohn Gottes erkannt haben, dann werden wir einfach daran denken, das ist nicht auf unserem Mist gewachsen. Das hängt nicht von unserer Intelligenz ab. Sondern können wir nur danken, dass uns das Gott offenbart hat und dankbar sein. Und wenn wir ihn noch nicht kennen, dann dürfen wir einfach sagen, Herr, öffne mir die Augen. Hilf mir zu verstehen, wer du wirklich bist. Und wenn wir ihn dann erkannt haben, dann dürfen wir um Sündenvergebung bitten und unser Leben unter sein Kommando stellen und ihn als Herr und Erlöser von unserem Leben annehmen. Ich habe versucht, heute Abend zu zeigen, anhand von dem Bekenntnis vom Hauptmann, wo ja eigentlich etwas ganz Gewaltiges ist, dass ein Heid erkennt, dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen, was das bedeutet. Wenn Jesus der Sohn Gottes ist, das sehen wir in der Bibel, das hat für die damalige Zeit bedeutet, Jesus stellt sich auf eine Ebene mit Gott. Wir glauben ja an die Lehre von der Dreieinigkeit, auch wenn das nicht so jetzt explizit ausgeführt ist in der Bibel. Aber wir glauben, dass Jesus Gott ist. Und wir haben versucht zu zeigen, was es bedeutet, oder die Frage gestellt, wer ist Jesus für uns? Ist Jesus einfach unser Freund, unser Kumpel, oder ist er mehr? Ich würde sagen, bei mir ist es so grössenordnung 15 Jahre gegangen, bis ich wirklich verstanden habe, von dem Moment an, wo ich mich bekehrt habe, wo ich verstanden habe, dass Jesus nicht nur mehr meine Sünden vergeben will, sondern auch der Herr von meinem Leben will sein. Und wo ich noch ganz neu mein Leben Jesus Christus übergeben und habe gesagt, jawohl, Herr, du sollst der Herr sein von meinem Leben. Ich habe mich gefreut darüber, dass er mir meine Sünden vergeben hat und dass ich einmal in den Himmel komme. Aber ich habe relativ wenig begriffen davon, dass er auch mein Herr will sein. Aber das ist wunderbar, wenn ihm das aufgehen darf. Ich noch bete. Herr Jesus Christus, wir denken heute ganz besonders daran denken, dass du gekommen bist, um zu sterben für uns. Du bist gekommen, um dein Leben als Lösegeld hinzugeben für viele. Du hast alle unsere Sünden auf dich genommen. Du bist wirklich der Sohn Gottes. Und danke, Herr, dass ich das erkennen durfte. Ich denke, dass auch ganz viele heute Abend da sind, die das auch erkannt haben. Dass du da bist, der zur Rechte von der Majestät sitzt, dass du da bist, der ihm alle Macht gibt, im Himmel und auf Erde. Und danke, Herr, dass du uns Gnade kannst schenken, dass wir uns immer wieder auch beugen, darunter, dass du der Herr bist in unserem Leben, dass du unser Leben willst bestimmen. Und danke, dass wir uns freuen dürfen auf den Tag, wo du wirst wiederkommen. Amen.